Preist den Herrn. Jesus rettet diese Welt. Amen. Wunderbar, das hat sowas von geklappt, ja? Ja, Gerechtigkeit. Als er hat erzählt hat von den Kindern, von ihrem Sinn für Gerechtigkeit, da wurde ich sofort an unseren Ältesten erinnert. Der hat sowas von einem Sinn für Gerechtigkeit gehabt. Er hat uns manchmal zu Weißglut gebracht, weil er penibel darauf geachtet hat, dass es gerecht zugeht. Nicht nur zu Hause, aber auch in der Schule und in der Gemeinde auch. Und wenn da einer nicht ganz gerecht war, da hat er gleich es moniert. Naja, so ist das mit Gerechtigkeit. Wir sind bei den Grundlagen unseres Glaubens und wir hatten schon das Thema Heiligung, Vergebung. Heute kommt das Thema Gerechtigkeit. Ich werde das gleich umformulieren, aber das ist die gleiche Bedeutung. Und es kommt noch das Thema Gotteskindschaft. Wer ist gerecht vor Gott? Die Vergebung der Sünden, und darüber sprachen wir am letzten Sonntag, ruft in uns eine besondere Dankbarkeit Gott gegenüber hervor. Gott hat mir alle Sünden vergeben, alles, für immer. Ist nichts übrig geblieben. Und wenn wir darüber nachdenken, was da auf Golgatha passiert ist, wo Jesus für unsere Sünden starb, dann wird unsere Liebe zu Gott immer größer und noch tiefer, als sie bisher gewesen ist. Die Bibel lehrt uns nämlich, dass die göttliche Vergebung anders ist als unsere menschliche. Wir bekommen es sozusagen umsonst geschenkt. Und sie ist gänzlich und ewig. Und sie wird nicht durch irgendwelche fromme Taten oder Verdienste erreicht. Sie wird nicht erlangt durch die Erfüllung von irgendwelchen religiösen Pflichten oder durch irgendwelche kirchliche Sakramente. Nein, die Bibel lehrt uns, dass es göttliche Vergebung gibt aufgrund der Gnade Gottes. Kein Mensch erkennt und erfährt, was göttliche Vergebung ist, solange er versucht, das mit irgendwelchen Taten selber zu verdienen. Und keiner, der zuvor zwar gehört hat, aber es bisher abgelehnt hat, Gott gehorsam zu sein, wird göttliche Vergebung erfahren. Gerechtigkeit gleicht Rechtfertigung. So wird das in der Bibel dargestellt. Kommen wir zu dem Bibeltext von heute. Man kann nicht oft genug im Gottesdienst stehen. Steht bitte dazu auf. Ich lese nach der Schlachterübersetzung und dort heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Und das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Himmlischer Vater, was für ein herrliches Wort, aber auch ein schwieriges Wort. Deshalb bitten wir dich, dass du uns dieses Wort durch deinen Heiligen Geist erschließt und dass es wirkt in uns, in Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Heute sprechen wir also über eine wichtige Grundlage unseres Glaubens. Und die ergibt sich aus der vorherigen, aus der Vergebung der Sünden. Eigentlich gehören beide zusammen. Das sind, könnte man sagen, zwei Seiten einer Medaille. Die Vergebung und die Rechtfertigung. Was hat aber die Vergebung mit Rechtfertigung zu tun? Wir werden gleich sehen. Was unterscheidet die beiden? Dann, welche Rolle spielt dabei der Glaube? Was bewirkt Rechtfertigung in einem Christen? Was lässt Christen reifen und was bewahrt uns vor dem Scheitern? Als ich die Predigt vorbereitet habe, da habe ich gestern festgestellt, die Predigt kann ich nicht als eine Predigt halten, deshalb habe ich das auf zwei geteilt. Könnt ihr einfach ruhig die Predigt mitverfolgen und keine Angst haben, dass ich heute eine Stunde predigen werde, wie ich es vorhatte. Schauen wir uns die Verse an. Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das Wort gerechtfertigt habe ich hier fett gedruckt oder ausgedruckt. In einer anderen Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung, heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist eine wichtige Erklärung dazu. Das griechische Wort für gerechtfertigt heißt dikaiotentes. Und die grammatikalische Form, ihr könnt euch anschnallen, braucht es aber auch nicht. Es ist einfach plusquamperfekt, passiv, im Nominativ Mehrzahl. Okay, habt ihr es euch gemerkt? Braucht ihr nicht? Ich erkläre das kurz. Plusquamperfekt bedeutet, es ist eine vollendete Vergangenheit. Okay? Und passiv ist das Gegenteil vom Aktiv. Nominativ, das ist der erste Fall da und in der Mehrzahl. Wir. Wort. Warum ist das so wichtig? Das zeigt uns zwei wichtige Wahrheiten. Nämlich, wir sind bereits für gerecht erklärt worden. Das heißt, es hat schon stattgefunden. Die Rede ist von Christen, von wiedergeborenen Christen, nicht von allen Menschen. Das wäre ein absoluter Irrtum. Und diese Rechtfertigung hat ohne unser Zutun stattgefunden. Deshalb diese Form passiv. Das wurde für uns getan. Das hat jemand anders getan für uns. Die Lehre von der Rechtfertigung, das ist auch ein Streitpunkt zwischen verschiedenen Kirchen. Nicht nur katholisch, evangelisch, aber auch evangelisch und evangelisch-reformatorisch. Und gibt's noch andere Konstellationen, interessiert uns heute aber nicht. Meine Lieben, hier wird gleich zu Beginn gesagt, in diesen Versen, dass die Rechtfertigung kein Prozess ist. So wie zum Beispiel Heiligung. Nein, die Rechtfertigung hat bereits stattgefunden. Und wir haben daran nicht mitgewirkt, sondern es ist ein einmaliger Rechtsakt. Wir haben vom Recht schon gehört und von der Gerichtbarkeit auch. Leider lehren es manche Organisationen, christliche Organisationen oder Religionen falsch und das hat dann verheerende Folgen. Warum ist Rechtfertigung eigentlich ein einmaliger Rechtsakt? Dafür spricht die Etymologie dieses Wortes im Altgriechisch Koine, das wird heute so nicht gesprochen, aber so wurde das ganze Neue Testament aufgeschrieben. Und noch eine kleine, vielleicht historische Information. Als Alexander der Große große Teile der damaligen Welt erobert hat, hat er auch Griechisch eingeführt. Alles um das Mittelmeer herum sprach Griechisch. Und die Bibliothek von Alexandrien oder die Juden, die dort gelebt haben, die sprachen auch Griechisch und haben sie gewünscht, dass das Alte Testament ins Griechische übersetzt wird. Und es wurde auch getan. In Alexandrien gab es eine, wenn nicht die größte Bibliothek der damaligen Zeit. Und 70 Gelehrte haben sich hingesetzt und haben aus dem Hebräischen ins Griechische das ganze Alte Testament übersetzt. Also, wenn einer Griechisch gesprochen hat zur Zeit Jesu, deshalb war das auch möglich für Paulus, anderer Apostel, konnte alles verstehen und Paulus konnte auch Griechisch sprechen und Menschen erreichen. Also hier haben wir mit Koine, mit Altgriechisch zu tun. Und dieses Wort Dikaiotentes kommt aus der Rechtssprache, damaligen Rechtssprache. Es bedeutet die Rechtfertigung aufgrund eines richterlichen Aktes. Ein Richter hat das Recht gesprochen. Er hat einen unschuldig erklärt, offiziell. Ex cathedra, würde man in Rom heute sagen. Ganz offiziell und öffentlich. Und wir wissen noch, ein Richter kann einen Angeklagten entweder für schuldig oder für unschuldig erklären. Darum bedeutet Rechtfertigung die Verkündigung der Unschuld eines Menschen. Und das ist auch bindend. Da kann einer nicht den Freigesprochenen dann später noch beschuldigen. Dann wird er vor Gericht zitiert, kann er angezeigt werden. Hier ist also der Unterschied zwischen Vergebung und Rechtfertigung, und das ist hier ganz wichtig. Natürlich ist derjenige, dem vergeben wurde, für gerecht erklärt und umgekehrt. Denn Vergebung hängt eng zusammen mit Rechtfertigung. Aber der Unterschied liegt darin, dass die Person, der vergeben wurde, immer noch die gleiche Person ist, die das Recht gebrochen hat. Muss man im Hinterkopf haben. Wurde angeklagt, wurde freigesprochen. Wenn aber solche Person für gerecht erklärt wurde, gilt sie ab diesem Moment rechtlich als unschuldig. Vergebung bedeutet Verzicht auf Bestrafung. Und nun sind wir bei der Bibel, bei dem Evangelium. Dort wird uns das gezeigt. Weil Jesus für unsere Schuld, für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, werden wir dafür nicht bestraft, wenn wir an ihn glauben. Er ist auch für unsere Schuld nämlich am Kreuz gestorben. Er nahm nämlich das alles auf sich. Sozusagen stellvertretend. Ja, eine Art Sündenbock. Gott hat also auf die Strafe verzichtet, weil er dafür seinen eigenen Sohn bestraft hat. Gottes Sohn. Und Jesus hat auf seinen Schultern auch meine und deine, unsere Schuld, unsere Sünden zum Kreuz gebracht. Mit seinem Tod wurden alle rechtlichen Forderungen gegen uns, das heißt der Schuldbrief, ans Kreuz geheftet und für nichtig erklärt. Somit hat Gott die Strafe gegen seine Kinder annulliert. Ja, das ist das eine mit der Vergebung. Und Rechtfertigung bedeutet nicht nur, dass wir nicht bestraft werden, sondern dass uns auch die Gerechtigkeit unseres Retters und Erlösers zugeschrieben wurde. Unsere Sünden wurden also auf Jesus übertragen. Und seine Gerechtigkeit wurde auf uns oder uns zugeschrieben, auf uns übertragen. Was für ein Tausch. Das ist keine theologische Feinheit. Das ist eine Grunderkenntnis und eine der Grundlagen des christlichen Glaubens. Durch diesen Akt der Rechtfertigung wurden wir gerecht gesprochen. Und das aus Gnade. Es ist unbegreiflich. Noch einmal. Vergebung bedeutet Verzicht auf gerechte Strafe. Hallo. Damit habe ich Probleme. Aber okay. Also Vergebung bedeutet Verzicht auf gerechte Strafe, beziehungsweise bedeutet ihre Annullierung. Aufhebung des Urteils. Rechtfertigung bedeutet hingegen das Anrechnen oder Zuschreiben dem sündigen Menschen der Gerechtigkeit Christi. Und das ist göttliche Ökonomie. Und das zieht sich durch die Briefe des Apostels Paulus. Und das können wir in den Evangelien erkennen. Die Frage ist, welche Rolle spielt dabei der Glaube? Kommen wir zu einem anderen Aspekt aus dem gleichen Vers. Da lesen wir, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Auf Griechisch heißt das Ekpisteos, aus Glauben. ex fidei, könnte man auf Lateinisch sagen. Das kann man so, aber auch durch den Glauben oder aufgrund des Glaubens übersetzen. Martin Luther übersetzt das oder gute Nachricht. Wie sollen wir das verstehen? Wird damit der menschliche Glaube zu einer Art Methode erklärt? Egal, was man unter Glauben versteht. Also eine Art, sich selbst die Rechtfertigung zu verdienen. Ich verdiene mir das durch meinen Glauben, könnte einer behaupten. Und das sagen manche heute auch. Ich glaube. Fertig. Irgendwie glaube ich schon an Gott. Wenn man das so sehen würde, dann ergäben sich daraus mindestens drei große Probleme oder Schwierigkeiten, die der biblischen Lehre widersprechen würden. Die erste Schwierigkeit wäre, wenn die Rechtfertigung lediglich vom Glauben, subjektiv gemeinten Glauben, abhängig wäre, ja, dann problematisch wäre es deshalb, weil kein Mensch einen perfekten bzw. vollkommenen Glauben haben kann. Und was wäre mit den Unterschieden im Glauben? Die Bibel spricht, oder der Apostel Paulus, von dem Maß, jedem nach dem Maß seines Glaubens. Das heißt, da gibt es doch Unterschiede. Wäre ein Mensch, der einen größeren Glauben hat, also ein größeres Maß an Glauben, gerechter, als der mit weniger Glauben? Zweite Schwierigkeit. Wenn der Glaube der eigentliche Grund der Rechtfertigung wäre, dann könnte jeder sagen, ach, irgendwie glaube ich schon an Gott. Egal was für eine Religion das wäre. Hindu, Moslem, wer auch immer. Und ja, das, darauf bauen viele Religionen auf. Nämlich dort finden wir oft die Lehre der sogenannten Selbsterlösung. Wenn du glaubst und wenn du entsprechend lebst, wenn du dies und jenes tust, dann verdienst du dann die Erlösung. Eine Art Selbsterlösung. Und manchmal versuchen sie dann sogar ihre Lehre mit Jesus Christus irgendwie zu verbinden. Und daraus entstehen verrücktesten Ideen und man nennt sich Christen. Beispiel Zeugen Jehovas. Auch katholische Kirche hat da viel falsch interpretiert. Und der dritte Fehler wäre folgender. Wer solchem Denken folgt, dass der Grund der Rechtfertigung der bloße Glaube sei, dann bräuchten wir das Werk Jesu Christi am Kreuz überhaupt nicht. Wozu bräuchten wir noch Christus, wenn der Glaube allein ausgereicht hätte? Dann würde der Glaube an Gott ausreichen. Kein Platz mehr für Jesus, keine Notwendigkeit der Sündenvergebung und der Rechtfertigung. Darum ist es wichtig, diesem Satz auf den Grund zu gehen, da wir nun aus dem Glauben gerechtfertigt sind. In welchem Sinne meint das der Apostel Paulus? Nun, in diesem Vers wird nicht gesagt, dass wir wegen dem Glauben Frieden mit Gott haben. Der griechische Begriff, habe ich schon vorher gesagt, ekpisteos, bedeutet gerecht gesprochen aus dem Glauben. Und damit zeigt uns der Apostel, dass der Glaube keine Methode bzw. kein Grund ist, womit wir uns die Rechtfertigung verdienen würden. Wie sollten wir das verstehen? Wie folgt: Der Glaube ist kein Resultat menschlicher Initiative. Die Bibel beschreibt den Glauben vielmehr als Geschenk der Gnade Gottes. Kein Mensch würde an Jesus Christus glauben, ohne Gnade Gottes. Wenn die Gnade Gottes nicht da wäre, zuerst, würde kein Mensch zum Glauben kommen. Und das beschreibt uns die Bibel an verschiedenen Stellen. Es ist ein Geschenk, kein Ergebnis menschlichen Handels, dass einer sich hinsetzt und nach einem guten Frühstück, jetzt glaube ich. So geht's nicht. Gnade Gottes muss da sein. Gott zieht mit seiner Gnade. Gott ermöglicht das. Ein paar Beispiele. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 27. Als Paulus aber nach Achaia reisen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben den Jüngern, sie möchten ihn aufnehmen. Und als er dahin gekommen war, half er ihnen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Sie waren gläubig geworden durch die Gnade. Das hatten wir auch am Ende der Lesung, auf die wir heute gehört haben. Gläubig geworden durch die Gnade. Zuerst Gnade, dann der Glaube. Und dann Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 29. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Gott hat ihnen die Gnade erwiesen. Die Möglichkeit des Glaubens wurde ihnen geschenkt. Wir sind die Beschenkten. Und das dürfen wir nie vergessen. Und das wird oft vergessen. Und ich habe manchmal bei einigen sogenannten Evangelisationen den Eindruck, dass der Prediger eine Art Gehirnwäsche betreibt, um die Leute dazu zu bringen oder ihnen zu erklären, wenn du dich jetzt entscheidest, zuerst Gnade. Und als Antwort auf diese Gnade, dann wäre alles in Ordnung. Die Gnade war schon da, eine wurde schon gezogen und das war für ihn nur ein Auslöser, jetzt loszulassen und sich in diese Gnade Gottes fallen zu lassen und zu glauben. Ich hoffe, dass ihr den Unterschied merkt. Im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2 haben wir einen kurzen Vers, einen kurzen Hinweis. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Gott beginnt unseren Glauben, fängt ihn an, durch seine Gnade. Und er ermöglicht uns, dass es vollendet wird, dass sich das entwickelt. Darüber haben wir schon einmal gesprochen, auch in dem Werk der Heiligung. Wer ist der Ursprung des Glaubens? Jesus. Wer ist der Vollender des Glaubens? Jesus. Genau. Welche Rolle spielt dabei der Mensch? Keine. Erstmal keine. Ohne Gottes Gnade. Hier geht es um Jesus Christus, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Oder abhängig ist. Meine Lieben, Glaube ist ein Geschenk. Eine göttliche Gabe. Wir sind alle, die glauben, sind die Beschenkten. Und zwar jeden Tag. Ich bin beschenkt, du bist beschenkt, nicht nur an deinem Geburtstag, sondern an jedem Tag. Und wenn man sich so auf der Zunge zergehen lässt, dann hebt sich sofort die Stimmung. Und zwar jeden Tag. Ich bin ein Beschenkter. Auch der Ärmste der Welt kann sagen, wenn er gläubig ist, ich bin der Beschenkte. Ich bin reich. Ja. Glaube ist nicht Grundlage der Rechtfertigung. Warum nicht? Denn ein geistlich toter Mensch kann aus sich heraus nicht glauben. Und wer ist geistlich tot?
Alle, die nicht an Jesus glauben.
Ja, ein Sünder, der noch nicht in diesen Genuss dieser Gnade gekommen ist. Ein Sünder ist ein geistlich toter Mensch. Aus sich heraus kann er nicht glauben, ohne Gottes Gnade. Erst Gott weckt das in ihm, diesen Glauben. Und der Glaube ist dann sozusagen der Beweis der Rechtfertigung. Der Beweis der Rechtfertigung. Ein solcher Glaube ist immer ein Geschenk der Gnade, das Gott bewirkt. Die dritte und die letzte Frage heute. Was bewirkt diese Rechtfertigung? Davon lesen wir auch in diesem Abschnitt. Römer, noch einmal Römer 5, die Verse 1 bis 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Klingt schön, ist aber auch schwierig irgendwie zu verstehen. Die Rechtfertigung aus Glauben verändert nämlich nicht nur unseren rechtlichen Status von Gott, sondern wir bekommen auch Frieden. Frieden mit dem durch den Heiligen Geist. Frieden im Herzen. Frieden mit Gott. Frieden mit uns selbst und vielleicht Frieden mit den anderen Menschen. Der Grund unserer Rechtfertigung ist Jesus Christus. Jesus Christus wird in der Bibel immer als der neue Adam dargestellt. Denn der alte Adam, das war der erste Adam, Adam und Eva, da klingelt's, und eben die erste Sünde der Menschen und so weiter. Und dann wurde der Erlöser, der Messias, angekündigt. Und er kam und wird im Neuen Testament als der zweite Adam dargestellt, der das alles wieder in Ordnung bringt durch sein Opfer am Kreuz. Römer 5,19. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Das ist die Konsequenz der Sünde des ersten Adams. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, Jesus Christus, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Also noch einmal, der Grund unserer Rechtfertigung sind also nicht unsere guten Taten, unsere wunderbaren Traditionen, irgendeine Kirche oder Gemeinde und auch nicht irgendwelche Sakramente, die zu solchen erklärt wurden. Nein, das Fundament unserer Rechtfertigung ist das Gehorsam Jesu Christi, weil er als Gottes Sohn Mensch geworden ist, weil er das Evangelium verkündigte und weil er bis zum Schluss, bis zum Tod am Kreuz, Gott gehorsam war, hat er uns erlöst. Und das ist der Grund unserer Rechtfertigung. Und noch der letzte Vers für heute, das ist das gleiche, haben wir schon gelesen, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Das ist eine interessante Formulierung. Jesus Christus hat uns den Zugang gegeben zu der Gnade, in der wir stehen. Wie gesagt, dank Gnade konnten wir glauben, wurden wir gerechtfertigt. Und wir stehen dann in der Gnade, die uns einmal gegeben wurde. Und in der Gnade stehen ist eigentlich was Positives. Das meint Tag und Nacht. Nicht in den Erkenntnissen stehen bleiben aus vor 40 Jahren. Aus der Sonntagsschule. In der Gnade stehen, und die Gnade ist was Lebendiges. Die macht sich jeden Tag bemerkbar. Stehen, griechisch, histihamen, steht hier in Präsenz, also in Gegenwart. Also nicht Vergangenheit, nicht Zukunft. Gegenwart. Stehen wir im Glauben. Das heißt heute. Und morgen wird auch ein Heute sein. Und da stehen wir auch, immer noch, in dieser Gnade Gottes. Wir haben den Zugang bekommen. Und weil es hier um einen andauernden Zustand der Gläubigen geht, die sich Gottes Gnade erfreuen. Eine solche Gewissheit, eine solche Geborgenheit der Gnade sichert uns Gott zu. Gewissheit und Geborgenheit der Gnade hat uns Gott zugesichert. Und durch Jesus haben wir Zugang dazu. Er verheißt uns sogar, dass er es nie zurücknehmen wird, von sich aus. Da hat man eine Heilsgewissheit. Ich bin der Gerechtfertigte. Und ich bleibe es auch. Gott wird das nie zurücknehmen. Er will es auch nicht. Das zu wissen ist wirklich ganz grundlegend und wichtig. Wir leben nun in Gnade. Und diese Gnade begleitet Gottes Kinder auf ihrem Weg der Heiligung, bis sie die Herrlichkeit Gottes erreicht haben. Ja, bis sie die Herrlichkeit erreicht haben. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Leben in Gnade heute. Wir haben die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir haben das noch nicht so, wie es mal sein wird. Aber wir haben manchmal so eine aufblitzende Herrlichkeit Gottes. Vielleicht in einem Gottesdienst, wenn wir ein Lied singen. In einer Gemeinschaft mit anderen Christen. Aber vielleicht auch, wenn wir alleine beten oder in Gottes Wort lesen. So ein Bam, ein Aufblitzen der Herrlichkeit Gottes. Das ist aber die Hoffnung darauf. Und wenn die Herrlichkeit Gottes mal erreicht wurde, dann wird sie alles, aber wirklich alles überschatten. Der gnädige Glaube bewirkt, dass wir in Gottes Gnade leben und dadurch den inneren Frieden und die feste Hoffnung haben. Und ich wünsche uns, dass es bei uns ein Dauerzustand ist, dass wir es auch nie vergessen. Wir sind die Beschenkten. Zum Schluss lese ich noch einmal den Text aus einer anderen Übersetzung. Und zwar, das ist die Übersetzung, die Einheitsübersetzung. Gerecht gemacht also aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nichts zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir werden nächstes Mal ab Vers 3 weiter den Text mitverfolgen. Rechtfertigung bedeutet also, uns wurde Gerechtigkeit zugeschrieben. Unser Glaube ist der Beweis der Rechtfertigung und diese Rechtfertigung bewirkt Frieden und Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ich möchte beten und dazu stehen wir auf und bleiben auch zu dem nachfolgenden Lied stehen. Indem es gesagt und gesungen wird, da dürfen auch kräftig mitsingen. Aus Gnade stehen wir heute schon vor Gottes Thron. Herr, und für diese Gnade möchte ich dir danken. Wir danken dir dafür, dass du uns beschenkt hast. Das haben wir nicht verdient. Im Gegenteil. Aber diese Gnade erweist du den Menschen immer wieder. Und jeden Tag kommen neue Menschen aufgrund deiner Gnade zum Glauben. Und sie erhalten Vergebung ihrer Sünden. Sie werden gerechtfertigt. Und sie werden zu deinen Jüngern und Jüngerinnen. Herr, danke für dieses Wunder. Und danke für deine Geduld, dass das immer noch möglich ist. Du wartest noch mit der Wiederkunft Christi, damit so viele Menschen wie möglich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Dafür geben wir dir die Ehre, heute und in alle Ewigkeit. Amen.